Wir haben ja jetzt letzte im Skype-Hauskreis das Thema gehabt, unsere Erlösung und seine Folgen. Dann machen wir heute noch einen Teil 2. Vor allem dann über die guten Folgen unserer Erlösung. Ja, man hat, sie hat ja nur gute Folgen. Schlechte Folgen hatte ja der Sündenfall. Wenn wir das einmal kurz Revue passieren lassen, ist es eigentlich ganz logisch, wenn die Sünde, der Sündenfall schlechte Folgen hat, dann muss natürlich die Wiederherstellung, die Umkehr der ganzen Sache, unsere Rechtfertigung zur Sündlosigkeit auch wieder gute Folgen haben, wenn die Beziehung zu unserem himmlischen Papa wieder da ist. Das ist eigentlich logisch, oder? Wenn die Sünde zieht den Fluch nach sich und die Gerechtigkeit, die Sündlosigkeit den Segen. Das kann ja gar nicht anders sein. Ein Sünder ist getrennt vom Liebes- und Segenstrom Gottes. Und ein Gerechter, ein Kind Gottes, ist wieder verbunden mit diesem Segenstrom. Unser himmlischer Papa hat es gesehen, dass die Menschheit da in einem Dilemma steckte und hat eine Erlösung erfunden, einen Erlöser gesandt, damit wir wieder den Segen bekommen können, dass er uns wieder beschenken kann. Und dafür hat er eben seinen Sohn für uns als Sündopfer hingegeben. Dann können wir aus Glauben gerechtfertigt werden, ohne dass wir mit eigenen Leistungen etwas dazu tun müssen. Und aufgrund dessen kann er uns wieder ganz legal seine Segnungen zukommen lassen. Das ist die Folge von unserer Erlösung. Er machte uns praktisch gesagt wieder zu seinen geliebten Söhnen und Töchtern. Weil Gott ist für uns, sagt der Paulus in Römer 8, 31. Und wer soll dann gegen uns sein? Sicher gibt es Widerstände und Gegner und Feinde, aber der Größere ist unser himmlischer Papa und er ist für uns. Er sagt uns, der Paulus, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben ans Kreuz und so wird er uns mit ihm auch alles schenken. Die ganzen Segnungen, die verheißen sind, seine Gegenwart will er uns schenken. Und es ist wichtig für uns zu wissen, damit wir es glauben können. Erst muss die Information kommen, und dann muss man sich entscheiden, dem zu glauben, auch wenn die Umstände ganz was anderes dir einbläuen wollen. Das ist unser geistlicher Kampf des Glaubens. Glaube ich Gottes Wort oder glaube ich dem, was vor Augen ist? Und wenn du dem glaubst, der gesagt hat, dass er einen Erlöser gesandt hat und dass er dich erlöst hat, dann wird das in deinem Leben nach und nach auch sichtbar. Davon will dich der Teufel natürlich abbringen und dich immer von dem überzeugen, was er getan hat und was er für schlechte Umstände in dein Leben gebracht hat und wie du doch ein großer Sünder bist und kannst gar nicht gesegnet sein und so weiter. Aber das stimmt nicht, weil der Glaubende mit Gott versöhnt wurde. Der Glaubende, das Kind Gottes, der Sohn, Tochter Gottes, hat wieder Frieden mit Gott. Ja, da ist nichts mehr da an Sünde, das gestraft werden müsste, weil ein Opfer dafür ausreichte. Es ist für uns maßgeblich. Ich weiß, dass in sehr vielen christlichen Kreisen das nicht so gepredigt wird, aber deshalb haben wir ja den Salat und ist so wenig von Gott offenbar, weil der Leib Christi, und das haben wir ja nicht bloß wir, das ist ja die ganzen Christen weltweit sind der Leib Christi. Und wenn der Leib Hinkelotte ist, weil sie falsch gelehrt wurden und falsch informiert wurden, dann spielt es sich schon auch am ganzen Leib ein bisschen ab. Wenn du dir vorstellst, du hast dir den Fuß gebrochen, dann ist ja auch nicht bloß der Fuß, der sich schmerzt, das tut dir im ganzen Körper weh, bist du eingeschränkt, du hast ein Problem. Ja, und so ist es auch mit dem Leib Christi, wenn der Hinkelotte ist, dann ist für alle Beteiligten irgendwo ein bisschen problematisch. Aber wir arbeiten daran, ja. Wir arbeiten daran, wir wollen dem Leib Christi mit gesunder Gnadenlehre die Wahrheit vermitteln. Damit der Leib gesund wird, damit der Leib aufgebaut wird. Deshalb eben diese Lehre über unsere Erlösung und seine Folgen. Wir haben ja letztes Mal gesagt, Erlösung bedeutet was. Und ich habe gesagt, es ist von etwas losgelöst oder losgemacht, befreit sein bedeutet Erlösung oder herausgenommen, freigekauft, nicht mehr an etwas gebunden sein und nicht mehr dessen Sklave zu sein, ist die Bedeutung von dem Wort Erlösung. Also sind wir losgelöst von der Finsternis, von der Sünde, von Satan, von all dem Bösen dieser Welt, losgemacht, befreit, herausgenommen, losgekauft durch das Blut Jesu und hineingesetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in das Reich Jesu Christi, wo er König und Herr ist. Ist dir das bewusst, dass Jesus der Chef ist in dem Reich, in dem du angehörst? Uns ist der Rucksack der Sünde weggenommen worden, den braucht man immer durch das Leben schleppen. Wir sind frei, und wenn du dir das vorstellst, wenn du so einen schweren Rucksack durch die Gegend schleppst, bist du schnell mal K.O. Und wenn du die Erlaubnis hast, den Rucksack abzuwerfen, dann bist du frei, dann tut dir das gut. Dann springst du wie ein Gamsbock durch die Gegend. Also weg mit dem Rucksack der Sünde. Jesus hat ihn auf sich genommen. Lass dir nicht wieder was auflasten. Paulus sagt einmal, das Joch, das unsere Väter nicht einmal tragen konnten, also die Israeliten, die unter dem Gesetz waren, das sollen wir uns nicht wieder auflegen lassen. Hier merken wir, wenn wir darüber nachdenken, wie wertvoll das unsere Erlösung doch eigentlich ist. Wie wertvoll das war, was Jesus am Kreuz für uns tat, wo er alles auf sich nahm und er seinen Leib und sein Blut für uns geopfert hat, damit wir erlöst sind eben von der Sünde und deren ganzen Folgen. Folgen der Sünde war Schuld, Fluch, Strafe, Mühsal, Armut, Mangel, Schmerzen, Krankheiten, Gebrechen, Kriege, Hungersnöte, keine Ahnung, was noch alles gibt. Unterm Strich, das ist die Hand Satans, das schuldbringende Teil. Und da hat er uns rausgenommen aus dieser geistlichen Finsternis und in sein Licht hineingestellt und der Gnade gestellt und obendrein vom Gesetz des Moses freigemacht. Das Mose-Gesetz hat er auch nur einen Fluch nach sich gezogen, weil keiner fähig ist, wegen der Schwachheit des irdischen Fleisches das ganze Gesetz zu halten. Also war der Fluch da. Und von dem sind wir alles freigemacht durch unsere Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wir sind nicht mehr von Gottes Gnade und Gottes Herrlichkeit getrennt. Es ist absolute Wahrheit, dass wir eben durch Jesus erlöst sind von den Auswirkungen und Folgen dieses Sündenfalls, was damals im Paradies passiert ist. Das ist die Wahrheit, fang an es zu glauben. Weil, wie gesagt, der Satan möchte dich immer vom Gegenteil überzeugen. Er möchte dich auf der Ebene der Sinne halten, was du siehst, was du hörst und was die Umstände laut schreien. Und davon müssen wir unseren Augenmerk wegrichten und auf das schauen, was wirklich die Wahrheit ist, was Gottes Wort sagt. Glaube, dass du erlöst bist und bekenne es auch. Glaube, dass du gerechtfertigt bist durch sein Blut und bekenne es auch. Ja, mit Bekenntnissen wollen wir nicht Gott überreden und plappern und wenn man es oft genug gesagt hat oder so. Nein, mit Bekennen wollen wir unserem Glauben einen Ausdruck verleihen. Und wenn der Glaube ein Werk hat, einen Ausdruck bekommt, dann fängt es an zu wirken. Da müssen wir einfach als Christen ein Bewusstsein dafür entwickeln. Es reicht nicht, Information zu haben. Information ist sehr gut, aber aus der Information muss ein inneres Bewusstsein werden. Ein Bewusstsein in deinem Herzen, ein Glaubensbewusstsein deiner Erlösung, dass du da nicht dauernd mit dem Verstand gegen dieses innere falsche Sündenbewusstsein angehen muss, sondern dass das Sündenbewusstsein einfach einmal ausgetilgt ist und das Gerechtigkeitsbewusstsein ja, zu deinem Wesen geworden ist. Und es geht nur immer wieder hören, drüber nachdenken, meditieren und bekennen, aussprechen. Weil da entsteht Glaube, da wird es in dein Herz geschrieben, da wird es umprogrammiert. Ja, der Römer 10, 17 sagt es, dass wir immer wieder hören sollen und immer wieder auch dann sprechen sollen, nicht nur einmal. Jesus als Herrn bekennen, beim ersten Mal bringt es dir die Wiedergeburt, aber wenn du das immer wieder bekennst, hält es deinen Glauben am Leben, hält ihn wach. Diese Erlösung, muss man auch wissen, gehört uns bereits. Viele denken, ja, wir werden irgendwann einmal erlöst, wenn wir sterben, sagen die Kirchen. Aber nein, das ist nicht die Wahrheit. Er hat uns bereits erlöst. Ja, er rettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Kolosser 1, 13. Die Leute, die das Sichtbare, die Umstände mehr vor Augen haben als die Wahrheiten des Evangeliums, die können das nicht verstehen. Die sagen, das gibt's ja nicht, ich bin doch nicht erlöst, schau doch an, das ist schlecht und hier läuft's nicht und da habe ich ein Problem und da bin ich krank und da muss ich schuften. Genau das ist das, was der Satan will, dass wir auf das schauen, auf das Außen rundherum und nicht auf die Wahrheiten des Evangeliums, auf die Erlösung, die aus Gnade geschehen ist. Wenn wir auf das Wort schauen, auf das neue testamentliche Wort vorrangig, Epheser 2,8 sagt uns das. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht auch aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Also es ist Gnade und es ist gegeben, geschenkt worden. Aus Gnade hat uns Gott es geschenkt. Errettet durch Glauben. Glaube ist das, ja, das Mittel zum Zweck unterm Strich. Er hat uns Gnade angeboten und wenn wir sie annehmen im Glauben, ja, dann funktioniert es, dann ist es festgemacht. Wenn wir nicht glauben und nur die Umstände betrachten, ja, dann ist Gottes Wort nur eine Ansammlung von Buchstaben in einem alten Buch. Dann nutzt es gar nichts. Aber wenn du anfängst, es zu lesen, aufzunehmen, zu studieren, in dein Herz zu schreiben, deinen Mund zu bekennen, dann ist es Geist und Leben. Und dann bewirkt es genau das, was es sagt. Und da wollen wir hin. Ich habe zuletzt zufällig in der Bibel beim Blättern der Schriftstelle entdeckt, im Brief an Titus, den liest man irgendwo ein bisschen selten, ist so ein kleiner Brief, aber da steht es auch sehr deutlich drin. Also Paulus bringt es in jedem Brief ziemlich deutlich rüber, dass wir aus Gnade erlöst sind. Ich lese mal vor, Titus 3, 4 bis 7. Als aber die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Heiland, reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Vier Verse, das ganze Evangelium abgedeckt. Die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes ist erschienen in Form von Jesus und hat uns errettet, sagt er hier, nicht aus Werken, die wir getan hätten, in unserer eigenen Gerechtigkeit, sondern nach seiner Barmherzigkeit, also seine Gnade und der Waschung der Wiedergeburt. Also er hat uns gewaschen, abgewaschen von unserem Sündersein und erneuert, im Geist wiedergeboren. So kann man das jetzt ein bisschen wortwörtlich ausdrücken. Damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade, wiederum diese Aussage, Gnade, nicht unsere Werke, hat uns gerechtfertigt. Deshalb sind wir Erben des ewigen Lebens. Genau so teilt es der Paulus all den Leuten da immer wieder mit. Und ich denke, wenn man solche Verse liest und darüber nachdenkt, zumindest kommt bei mir vor, dann fängt es innen an, im Geist zu sprudeln. Also die Freude aus dem Inneren herauszukommen. So, ah, das ist doch so super, ich habe nichts dazu tun müssen und ich brauche nichts dazu tun. Ich bin völlig gerechtfertigt vor Gott durch seine Gnade. Und dann wird es einem wieder so richtig bewusst, was dieser Jesus für uns eigentlich dort am Kreuz getan hat. Dann hat der Engel, als Josef und Maria verlobt waren, hat der Engel es schon angekündigt. Da heißt es in Matthäus 1, 21, und Maria wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Und erretten und erlösen, das ist eine Übersetzungssache, das ist ursprünglich so das gleiche Wort. Er wird sein Volk erlösen von den Sünden. Es ist schon angekündigt worden, dass sie den Erlöser, den Messias, zur Welt bringt. Und auch warum? Eben weil er sein Volk, Gottes Volk, von den Sünden erlöst. Das Gesetz konnte es nicht. Das ist sowieso ein Drama gewesen mit diesem Gesetz. Es musste ein Erlöser kommen. Ein Retter, ein Messias, ein Christus. Und er hat die Sünde weggenommen. Das heißt, er hat sie auf sich genommen. Ja, und das hat er dort am Kreuz getan. Und diese Wahrheit muss den Christen voll und ganz bewusst werden. Es ist bei vielen oft noch so ein Gefühl der Unwürdigkeit, so ein Sündenbewusstsein im Herzen. Und das blockiert, wenn du sowas verspürst immer wieder. Vor allem, wenn du solche Predigten hörst über die Erlösung und Errettung und innen drin spielt einer dagegen, der sagt, ja, fühle mich aber nicht so, stimmt das überhaupt? Dann geh dagegen an, benutze die Kraft, die im Blut Jesu steckt. Das Blut Jesu ist das Reinigungsmittel für dein Herz, von diesem Sündenbewusstsein, das dir ja, das Gesetz, die Gebote, die Kirchen vermittelt haben. Das muss ausgemerzt werden. Und umso mehr das weg ist, umso mehr hat dieses Gerechtigkeitsbewusstsein die Oberhand und dann wirst du auch in den Segnungen die Oberhand haben. Weil die Sündhaftigkeit hat die üble Auswirkungen auf uns, auf unser ganzes Leben und hat auch unsere Gerechtigkeit, unsere vollkommene Rechtfertigung, die Sündlosigkeit eben einfach gute Auswirkungen auf unser Leben, positive Auswirkungen. Es fängt der Segen an, zu den Gerechten zu fließen. Es kann gar nicht anders sein. Es wäre ja verrückt, wenn du sagst, Gott hat seinen Sohn gesandt als Opfer für uns, hat die Sündenlast getragen, musste dort elendig verrecken, müsste ich fast sagen, am Kreuz. Und so ändert sich nichts für die, die das glauben. Dann stimmt ja was nicht, oder? Also es ändert sich was. Der Segen kann wieder fließen. Das kann gar nicht anders sein. Die Schrift sagt, dass er uns in Christus bereits gesegnet hat mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Epheser 1,3. Nimm das an im Glauben, ergreife es, entscheide dich, dem Wort zu glauben oder erst einmal dem Wort mehr zu glauben als dem, was du erfahren hast oder was du vor Augen hast oder was die anderen Leute sagen. Entscheide dich, dem Wort mehr zu glauben. Und dann entscheide dich weiter, nur noch dem Wort zu glauben. Das ist ein Prozess, ein umkämpfter Prozess. Wenn wir es immer wieder hören und immer wieder aufnehmen, früher oder später wird dieses Wort dein ganzes Herz durchdringen, ja, so wie ein Sauerteig einen Brotteig durchsäuert. Ja, wenn man zum Beispiel umgekehrt dauernd was Schlechtes hört, Sauerteig der Bosheit, sagt Jesus einmal, oder Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten, dann wird es schlechter. Wenn wir aber jetzt hier immer das gute Gotteswort hören, die Gnade und die Erlösung, dann dringt es ebenso durch, wie ein Sauerteig durchsäuert wird und dann kommt auch die Frucht hervor. Nun werde ich einfach nicht müde, das Wort Gottes zu predigen. Ich predige es ja für mich genauso. Ich brauche es auch immer wieder. Nicht nur das Vorbereiten oder denken, ja, weil ich das predige, dann ist alles schon so fix paletti. Ich muss auch für mich predigen. Und ich predige auch nicht bloß für euch. Ich predige das für alle anderen, die das dann im Internet nachhören können oder entdecken, um eben dem Leib Christi den richtigen Input zu geben. Ein Prediger hat einmal gesagt, der Input regelt den Output. Ja, was du in dein Herz hineinlässt, wird irgendwann aus deinem Mund auch wieder rauskommen. Und wenn du das gute Wort Gottes reinlässt, dann wird auch das gute Wort Gottes in deinem Mund zu finden sein. Ja, das Herz wird voll und der Mund geht über. Wenn du dein Herz mit Sauerteig der Bosheit und dem Wahnsinn dieser Welt Raum gibst, na, dann geht dein Mund eben dann über. Es gibt Leute, die, mit denen man redet, dann reden sie selten vom Wort Gottes, aber mit dem, was die Nachrichten und die Zeitungen schreiben, sind sie voll. Das merkt man, weil dann der Mund übergeht. Und über die politischen Ereignisse zu diskutieren oder zu schimpfen oder sonst was, da geht der Mund über. Das ist eigentlich Gift aufgenommen. Ich sage ja nicht, dass man da sich informieren soll, aber man soll nicht das Herz mit dem ganzen Zeug füllen. Das Herz soll gefüllt werden mit dem Wort Gottes, damit der Mund übergeht. Wie gesagt, Jesus sagte selber, wo das Herz voll ist, geht der Mund über. Du kannst nicht mehr schweigen von dem, wenn du begeistert bist von deiner Erlösung. Dann teilst du das einfach mit. Okay, gut. Was haben wir hier noch? Wir sind Erlöste und deshalb wurden wir mit Heiligen Geist erfüllt. Mit Heiligen Geist getauft, bekleidet mit Heiligen Geist. Bekleidet, sagt uns Jesus, mit Kraft aus der Höhe. Lukas 24, 49. Ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr begleitet werdet mit Kraft aus der Höhe. Die Erlösten wurden dann auch mit Kraft aus der Höhe, von oben, aus dem Himmel, aus dem Geist, begleitet, überkleidet, angezogen. Galater 3,27. Wir haben Christus angezogen, die wir auf Christus getauft wurden. Wir haben ihn praktisch übergezogen wie einen Mantel. Darum sind wir in Christus, weil er der Mantel über uns ist, der ist geistlich gesehen. Ein Mantel der Herrlichkeit. Es sind nicht zerrissene Lumpen, die er uns angezogen hat, sondern Herrlichkeit hat er uns angezogen. Die Herrlichkeit, die Adam und Eva verloren haben, die haben wir wieder angezogen. Wir sind wieder umkleidet mit der Herrlichkeit Gottes. 1. Petrus 4, 14b sagt uns, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Ist dir das bewusst, dass du diese Herrlichkeit um dich hast, dass du angezogen bist mit der Herrlichkeit Gottes? Und wo du hingehst, geht die Herrlichkeit Gottes mit dir. Diesen Mantel kannst du nicht an der Garderobe abgeben und hinhängen. Das geht nicht. Er ist einfach bei dir und über dir und in dir. Der Geist Christi. Das müssen wir sehen können als Christen. Weil wir eben die Bibel studieren, weil wir das finden, was uns die Bibel sagt, wenn wir drin forschen. Und das können viele Christen nicht sehen. Sie meinen immer, Gott ist irgendwo da oben und da muss ich erst warten, bis er herabkommt und mir was tut. In Wirklichkeit ist er da, wo du bist, und er hat dich umgeben mit seinem Geist und seiner Herrlichkeit. Ja, das muss uns bewusst werden. Prüf das nach. Du kannst es nachprüfen. Wenn du die Bibel anfängst zu studieren, wirst du das finden können im Neuen Testament. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, 21, dass wir alles prüfen sollen. Also prüfe, damit fordere ich dich eigentlich heraus, die Bibel zu lesen. Ich fordere dich heraus, das nachzulesen, die Schriftstellen, die ich immer anführe in den Lehren, nachzulesen, darüber nachzudenken, zu schauen, stimmt das, was der Hans mir da erzählt? Ja, sonst erzähle ich auch irgendwann einmal irgendeinen Blödsinn und jeder sagt ja und Amen und keiner merkt, dass total in die falsche Richtung geht. Das hat schon oft genug gegeben in Gemeinden. Und dann wundern sie sich, wenn keine Kraft mehr da ist. Die Wahrheit macht uns frei, frei von der Lüge, frei von Religiosität, frei vom Gesetz, frei von Sünde, einfach frei. Das ist das, ja, die Wahrheit. Die Wahrheit ist ein Stück Erlösung. Ja, darum ist ja Jesus auch die Wahrheit. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, dieser Erlöser macht die Menschen frei mit der Wahrheit. Okay, er hat manche frei gemacht, hat sie von dämonischen Mächten befreit und hat sie geheilt. Aber grundsätzlich möchte er die Menschheit frei machen mit der Wahrheit. Mit seiner Wahrheit, weil er die Wahrheit ist. Und umso mehr die Christen die Wahrheiten erfassen, erkennen, ihnen bewusst wird, umso freier werden sie. Ja, es laufen so viele Erlöste herum, die aber eigentlich diese Erlösung nicht leben. Und das ist ja nicht schön. Und dann kommt taucht ein Fragezeichen auf, ja, wo bin ich denn eigentlich erlöst? Und bei Pipapo. Aber du bist erlöst, du bist ein Geretteter, ein Gerechter, ein Heiliger. Und du kannst wieder mit Gott in Verbindung treten durch den Geist. Nur wenn du dir das vom Satan ausreden lässt, dann funktioniert es irgendwo nicht so richtig. Oder wenn du dir eine Zeit nimmst dazu, gut, dann bist du ein Stück weit auch selber schuld. Aber ich sag dir, diese Erlösung durch den Glauben an Jesus ist das Beste, das dir je passiert ist. Und wenn es nur das ist, dass du dann, wenn du von dieser Welt abtrittst, in die Herrlichkeit des Himmels eintrittst, dann hast du zwar hier viel verpasst, das dir zugestanden wäre, aber dann ist schon mal, ja, der Hauptpunkt ist schon mal erledigt, ja. Weil es macht schon einen riesen Unterschied, bin ich in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit des Herrn oder bin ich im Feuer der Hölle. Also ist das schon mal das Wichtigste. Aber auch hier in diesem Leben können wir schon viel gute Dinge erfassen, erkennen, erleben, haben. Aber es geht durch den Geist. Momentan ist es so, der Körper ist halt einfach noch auf der irdischen Ebene, der hat die Erlösung noch nicht vollzogen bekommen. Darum geht es über den Geist. Ja, das ist einfach so und damit müssen wir umgehen lernen. Und wie gesagt, die Wahrheit ist es, und diese Wahrheit macht uns frei. Dass wir nicht so die Herr-Tu-Du-Christen bleiben, die Baby-Christen, die können zwar nur mal was schreien und bitten, und wenn sie Glück haben, gibt es was, und wenn sie Pech haben, nicht. Sondern wir wollen lernen, direkt diese Erlösung anzunehmen und damit unseren himmlischen Papa in Verbindung treten. Du kannst vielleicht vergleichen mit einem Computer, der mit dem Internet verbunden ist. Ja, der Upload und der Download, oder kennt der Upload und Download? Ja, du lädst dein Gebet hoch zum Papa im Himmel, das ist der Upload, und dann kommt die Erhörung im Download zu dir. So kannst du es vielleicht ein bisschen vorstellen. Aber die Verbindung muss da sein. Wenn der Computer nicht mit dem Internet verbunden ist, kannst du eingeben, was du willst, du wirst die Seite nicht finden. Wir sind verbunden mit dem lebendigen Gott. Ja? Darum kann auch die Erhörung, der Download zu dir kommen. Und du darfst und du kannst jederzeit zu deinem Vater kommen, ohne Verdammnis, mit Freimütigkeit, so wie das der Computer jederzeit ins Internet rein kann. Ja? Und du kannst beim Herrn bitten, was du brauchst. Ja, wenn es was Gutes ist natürlich, also jeden Dreck wird er dir nicht geben, das muss man auch einmal so deutlich sagen, was dir mehr schaden würde als gut tun, das lasse ich einmal außen vor. Aber stell dir vor, du bittest und er wird dir es sogar geben. Hey, denkst du mal so? Oder wie geht dein Gedankengang? Ich weiß nicht so recht, ob er mir es gibt oder ach, schon so lange nichts mehr von Gott bekommen oder so. Nein, es ist eine Lüge. Jesus sagte, was wir dem Vater bitten in seinem Namen, wird er uns geben. Also er wird es dir geben. Erwarte einfach auch Antworten auf deine Gebete. Vielleicht wortwörtlich, durch eine Schriftstelle, eine Verheißung oder auch durch das Reden des Geistes in deinem Herzen. Und wenn es gar nicht anders geht, dann kann das Reden Gottes einmal so lautstark sein, dass du meinst, da steht jemand hinter dir und hat zu dir gesprochen. Habe ich schon mal erlebt, habe mich umgedreht. Ja, es ist so. Je nachdem, die Wichtigkeit der Sache, ja, das ist schon ausschlaggebend. Aber erwarte Gottes Antwort auf dein Gebet. Aber gib auch Raum hinzuhören, gib auch Raum, dass er dir was sagen kann. Wenn du in der Bibel stöberst und blätterst und plötzlich, hey, das ist die Antwort und so weiter. Aber denk dran, der Geist Christi, Jesus wohnt in dir. Ja, der kann Gebet erhören, weil er ja da ist, durch den Geist. Viele denken, ja, der ist weit weg und ob das irgendwann vom Himmel herabkommen kann. Sie denken immer, der Himmel ist da oben, das Weltall und da ist eine weite Strecke. Nein, er ist ganz nah. Und er will, dass wir mit dem ganzen Segen gesegnet sind, den er Abraham und seiner Nachkommenschaft verheißen hat. Das ist Gottes Wille. Das müssen wir wissen, dass das Gottes Wille ist. Der Segen Abrahams soll in Christus Jesus zu den Nationen kommen, heißt es in Galater 3,14. Das ist Aussage. Und die Bibel ist voller wunderbarer Verheißungen. Und die Verheißungen der Bibel sind uns, den Glaubenden, den Gerechten, den Erlösten, den Geheiligten gegeben. Die gehören uns, weil in Jesus ist ein Ja und ein Amen gesprochen worden. Amen haben wir mal gesagt, das heißt Basta auf Bayerisch, oder? Ein Ja und ein Basta, das gehört uns, Punkt, unverrückbar. 2. Korinther 1,20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und deshalb durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Also jetzt geht es um die Verheißungen. Wenn du die Verheißungen kennst, kannst du sie glauben. Wenn du spezielle Verheißungen für eine spezielle Situation gefunden hast oder dir der Heilige Geist gegeben hat, dann wird es erst richtig interessant. Gottes Art, die Menschen zu segnen, geht über Glauben an Verheißungen. Abraham hatte auch die Verheißung dieses Nachkommens. Und er hat es nicht mehr nach Kinderkriegen aus in dem Alter. Keinerlei Hoffnung mehr da gewesen. Und trotzdem hat er an der Verheißung festgehalten und trotzdem hat Gott die Verheißung, das Wort, sein Versprechen gehalten. Also uns wird auch der Segen durch Verheißungen gegeben, versprochen. Wir glauben sie, wir halten den Glauben am Leben durch Bekennen und durch Lobpreis und Danken. Und so wird es uns zuteil. Es ist einfach Gottes Methode, die Menschen zu segnen. Jesus, dass er als Messias kommt, ist verheißen worden. Und dann ist er gekommen. Johannes der Täufer ist auch seinen Eltern zuerst verheißen worden und dann ist er erst das Kind gekommen. Es muss immer Glauben mitgebracht werden. Das ist einfach notwendig, weil unser Gott ein Gott des Glaubens ist. Also darum ist es für uns als Christen wichtig und gut, wenn wir die Verheißungen der Bibel ein bisschen kennen. Umso mehr du Verheißungen kennst und glaubst, umso mehr wird auch der Segen zu dir kommen. Und aufgrund solchen Verheißungen kannst du auch im Gebet zu Gott kommen. Du kannst sagen, Herr Papa, ich habe da in der Schrift diese und jene Verheißung gelesen und dass in Jesus ein Ja und Amen ist und ich brauche diese Sache, Papa, und jetzt bitte ich dich im Namen Jesu, dass du mir aufgrund deines Wortes diesen Segen rüberschickst. Von oben herab heißt es, gute Gaben und vollkommene Geschenke kommen von oben herab, von unserem himmlischen Papa. Die Verheißungen gehören uns in Christus Jesus, uns, den Erlösten. Und diese Verheißungen gehören uns jetzt, nicht erst irgendwann, wenn wir gestorben sind und beim Herrn im Himmel sind. Ich weiß nicht, ob wir dann die Verheißungen überhaupt noch brauchen. Aber hier jetzt muss sich dies abspielen. Ja, und dieses Wort Verheißung, das hört sich immer so eben an. Es ist in weiter Ferne, es kommt vielleicht irgendwann, irgendwie mal, wenn ich Glück habe. Aber das ist gar nicht mein Glaube. Also wenn du dieses Wort Verheißungen in Versprechen ummünzt, dann hast du vielleicht eher die Vorstellung, dass dieses Versprechen jetzt eingelöst wird und nicht dieses, ja, dieses komische irgendwann ganz weit weg. Dann bist du mal 90 Jahre alt und deine Verheißung ist immer noch weit weg. Gott hat es dir jetzt versprochen für dein Leben. Also nimm sie auf, schreibe sie in dein Herz. Halte die Verheißungen Gottes durch Glauben und Bekennen am Leben. Dann erfüllen sie sich durch den Geist Gottes. Das kann gar nicht anders sein, weil Gott zu seinem Wort steht. Er ist treu und wahrhaftig und gerecht. Ich habe das einfach schon öfter erlebt. Ja, wäre jetzt fast zu lang, wenn ich das jetzt alles. Müsste man die ganzen Zeugnisse mal zusammenschreiben. Das ist gar nicht so einfach, das ist eine lange Zeit, das alles auf die Reihe zu bringen. Aber da gibt es schon einiges, wunderbare Sachen, die der Herr verheißen hat und die sich dann auch erfüllt haben. Ein Beispiel fällt mir gerade ein. Ich habe damals gebeten um Mitarbeiter für meine Werkstatt, weil einer gekündigt hat. Und dann habe ich in der Bibel geblättert und dann kam die Antwort: Fremde werden kommen und eure Weingärtner sein und Ausländer. Und ihr sollt Priester unseres Herrn sein, so ungefähr. Dann werden Fremde dastehen und eure Schafherden weiden und Ausländer werden eure Bauern und eure Weingärtner sein. Ihr aber, ihr werdet Priester des Herrn genannt werden. Diener unseres Gottes wird man zu euch sagen. Jesaja 61, 5 und 6. Ja, habe mich angesprochen, konnte mir aber nicht recht vorstellen. Der Verstand hat auch ein bisschen ausgesetzt. Der Verstand hat das nicht richtig erfassen können. Und was ist passiert? Ein paar Tage später kommt ein alter tschechischer Skoda mit drei Tschechen und zwei davon habe ich eingestellt, einen der Nachbar. Und sie sind Ausländer gekommen, um für uns zu arbeiten. Und genau so hat sich das erfüllt, wie der Herr es gesagt hat. Es ist immer ein tolles Beispiel, weil diese Schriftstelle hatte ich überhaupt nicht am Schirm. Aber Gott nimmt sein Wort, nimmt die Bibel, um zu uns zu sprechen und die Verheißung zu geben. Und unser Teil ist dann zu glauben und so kommt es dann auch hervor. Und da ist die Bibel voll, dafür ist auch die Psalmen zum Beispiel oder die Sprüche, das Buch der Sprüche, das ist voller Verheißungen. Ich habe da jetzt mal zum Schluss einige aufgeführt, so markante Verheißungen, die du im Gebet dann auch vorbringen kannst, wo du den Herrn einfach dann bei seinem Wort nehmen kannst. Zum Beispiel steht im Psalm 72, 7, in seinen Tagen wird der Gerechte blühen und Fülle von Heil wird sein, bis der Mond nicht mehr ist. Bei wem wird es so sein? Beim Gerechten. Darum ist es so wichtig, dass wir die Gerechten sind und nicht mehr die Sünder, dass wir kein Sündenbewusstsein mehr im Herzen haben, sondern ein Gerechtigkeitsbewusstsein. Dann wirst du in deinen Tagen blühen, das heißt, es wird dir gut gehen. Fülle von Heil, Fülle von Segen wird sein. ja, bis der Mond nicht mehr ist, das heißt so in aller Ewigkeit, so ungefähr. Sprüche, Kapitel 10, Vers 6. Segen ist auf dem Haupt des Gerechten. Ja, der Mund der Gottlosen birgt Gewalttat, aber für uns ist jetzt wichtig der erste Teil. Segen ist auf dem Haupt des Gerechten. Auf deinem Haupt, auf deinem Kopf, auf deinem Leben liegt der Segen, sagt hier die Schrift. Das ist eine tolle Verheißung, ich finde das gigantisch. Kannst du für alle Dinge benutzen, wo es nicht funktioniert in deinem Leben, dann nimm diese Verheißung und bekenne sie drüber, sprichst Gottes Wort aus und dann weißt du wieder, es ist Segen auf dir, auf deinem Leben. Und dann muss sich das Blatt wenden und es muss auch der Segen dann, oder es wird auch der Segen dann offenbar und die Schwierigkeit, das Problem, der Fluch muss sich auflösen. Sprüche 10, 22, Extremvers. Ja. Der Segen des Herrn, der macht reich und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Also der Segen des Herrn macht dich nicht bloß, na, das gerade so reich, dass du ja, noch um die Runden kommst, sondern er bringt dir Überfluss. Ja, Reichtum bis zu dem Maß, wo du das auch verarbeiten kannst. Das muss man einschränken, weil es gibt Leute, die können mit Reichtum nicht umgehen. Das würde ihnen eher schaden, als dass es Segen wäre. Also der Herr füllt das Maß dementsprechend, wie du fähig bist, mit Segen und Reichtum umzugehen. Ja, eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Ich habe da mal drüber nachgedacht. Es müsste, glaube ich, eigentlich heißen, eigenes Abmühen ist dabei nicht notwendig. Also nicht schuften und malochen, bis irgendwann der Segen kommt. Es ist der Segen des Herrn, der kommt von selber. Der kommt einfach, wenn es notwendig ist und wenn du ihn brauchst und wenn du ihn verarbeiten kannst. Sprüche 10, 25. Sobald ein Sturmwind daherfährt, ist der Gottlose nicht mehr da. Der Gerechte aber ist fest gegründet für ewig. Also wenn Schwierigkeiten kommen, da tut jetzt dieses Wort Sturmwind ausdrücken. Ja, wenn Schwierigkeiten wie ein Sturmwind gegen dich daherfahren und dich zerstören wollen oder wir haben ja keine Ahnung. Beim Gottlosen, bums, dann liegt er auf der Schnauze, dann ist er weg, weil Gott nicht sein Helfer ist. Aber ein Gerechter ist fest gegründet und fällt nicht um. Ja, ein Haus, das auf festem Grund gebaut ist, wird der Sturm und das Wasser nicht umschmeißen, oder? Ein Baum, der fest gewurzelt ist, wird nicht umfallen. Er ist gegründet für ewig. Steht hier. Vers 30. Der Gerechte wird in Ewigkeit nicht zum Wanken gebracht, aber die Gottlosen werden im Land nicht wohnen bleiben. Es macht einen Unterschied aus, ein Gerechter oder ein Gottloser. Der Gerechte wird ewig feststehen, nicht wanken, aber der Gottlose wird irgendwann nicht mehr da sein. Er wird nicht im Land wohnen bleiben. Sprüche 12, 7. Es stürzen die Gottlosen und sie sind nicht mehr. Aber das Haus der Gerechten bleibt stehen. Was soll man da dazu sagen? Das ist eine eindeutige Aussage. 12,21. Keinerlei Unheil wird dem Gerechten widerfahren, aber die Gottlosen sind voller Unglück. Also dem Gerechten wird keinerlei Unheil widerfahren. Hast du diese Schriftstelle schon auf dem Schirm? Ist manchmal ganz wichtig, wenn sich ja, so ein Sturmwind gegen dich zusammenbraut. Ja, wenn dunkle Wolken am Horizont erscheinen in deinem Leben, jetzt bildlich gesprochen, dann musst du was entgegensetzen können. Dann musst du den Schild des Glaubens auspacken und das Schwert des Geistes. Und das sind die Verse. Und sagen, keinerlei Unheil wird mir, dem Gerechten, widerfahren. Stopp diesem Sturmwind, stopp diesem Problem. Weiche zurück von mir, Satan, oder so. Dann hast du das richtig gemacht. Das ist das, was wir lernen müssen. Unheil verfolgt die Sünder, aber Glück belohnt die Gerechten, Sprüche 13, 21. Also ein Sünder hat Unheil, Unsegen und wird von dem verfolgt. Dauernd wieder ein Problem, wieder ein Fluch, wieder irgendein Unglück. Aber die Gerechten werden von Glück belohnt. Ja, manchmal muss man sagen, habe ich auch wieder Glück gehabt, oder? War knapp, habe ich fast einen Unfall gebaut, aber nein, es ist nichts passiert. Ich habe Glück gehabt, zum Beispiel, weil der Herr gesagt hat, dass Glück den Gerechten belohnt. Und wir brauchen auf dieser Welt ein bisschen Glück. Und wenn wir wissen, dass wir gerecht sind, können wir darauf vertrauen, dass der Herr schaut, dass wir Glück haben. Der Gute vererbt auf Kindeskinder. Sprüche 13, 22 ist es. Und dann geht es weiter. Aber das Vermögen des Sünders wird aufbewahrt für den Gerechten. Also ein Guter, ein Gerechter, der wird was haben, um seinen Kindern und Enkeln was zu vererben. Aber der Sünder, sagt hier die Schrift, der wird nichts vererben können, weil dieses Vermögen des Sünders für den Gerechten aufbewahrt ist. Auch eine sehr markante Verheißung. Denken wir darüber nach. Vielleicht kennst du einen Sünder, der großes Vermögen hat. Dann kannst du davon ausgehen, wenn du diesem Glauben nimmst, dass dieses Vermögen auf den Gerechten überfließen muss. Gut, was haben wir noch? Psalm 55, 23 zum Beispiel. Wirf auf dem Herrn deine Last und er wird dich erhalten. Er wird nimmermehr zulassen, dass der Gerechte wankt. Der Herr wird nicht zulassen, dass du wankst. Du wirst feststehen. Und wenn der Sturmwind kommt, wirst du feststehen, weil du deine Last, deine Sorge auf den Herrn geworfen hast. Und so hält er dich fest und du wird nicht zulassen, dass du wankst und dann gar nicht, dass du fällst. Psalm 34, 16. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Du bist gerecht aus Glauben, das heißt, dass der Herr dich nicht aus den Augen verliert. Der Herr, dein Gott, der allmächtige Gott, dein himmlischer Vater, hat seine Augen immer auf dich gerichtet, er passt auf dich auf. Und wenn du schreist, wenn du betest, dann sind seine Ohren nicht verschlossen, sondern sie hören auf dich. Ja, ganz einfach. Sie hören auf dich. Ja, wir kriegen das bildlich zur Zeit wieder mit unseren Hühnern und den Kleinen mit den Singerl. Wenn die piepsen, dann ist die Mama gleich da, die hört es sofort. Die Henne kümmert sich um ihre Küken und der Papa kümmert sich um seine Kinder, um die Gerechten. Psalm 34, 18, ist zwei Verse weiter, sagt uns klar, sie schreien, also die Ohren des Herrn sind offen, sie schreien und der Herr hört und aus all ihren Bedrängnissen rettet er sie. Hallo, eine wunderbare Verheißung, ein wunderbares Versprechen, so muss ich es eigentlich sagen. Da hat man sich so angewohnt mit den Verheißungen. Ja, komisch, bei den biblischen Dingen spricht man von Verheißungen. Dieses Wort nimmt man im normalen Sprachgebrauch eigentlich gar nicht her. Also müssen wir uns ein bisschen umgewohnen. Versprechen. Gott hat versprochen. Und wenn der allmächtige Gott, der nicht lügen kann, etwas verspricht, dann ist er eigentlich auch mehr oder weniger gezwungen, sein Versprechen zu halten, oder? Zwei Verse habe ich noch zum Abschluss. Psalm 37, 25. Ich war jung und bin auch alt geworden. Doch nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seine Nachkommen um Brot betteln. Der Psalmist ist inzwischen ein alterer Herr geworden, aber er sagt, ich habe noch nie einen Gerechten verlassen sehen. Oder dass seine Kinder um Brot betteln hätten müssen. So, das sagt eigentlich, das gibt's nicht. Das gibt's nicht, weil der Herr, der Gott, der Gerechten, sich einfach um seine Leute kümmert. Psalm 37, 39 noch. Doch die Hilfe der Gerechten kommt vom Herrn, der ihre Fluchtburg ist zur Zeit der Not. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, da haben wir ein Lied zu diesem Vers hier. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Hilfe der Gerechten kommt von unserem Papa, von unserem himmlischen Papa. Und er ist ja wie eine Fluchtburg, wenn Not ist. Fluchtburg hatten die früher. Heutzutage gibt es vielleicht einen Bunker oder in der Ukraine, da sind sie alle immer jetzt in die Metro runter, wenn ein Bombenangriff war. Eine Fluchtburg, ein Schutz. Aber bei uns ist nicht der Bunker und nicht die Burg und nicht die Metro oder sonst was. Bei uns ist die Fluchtburg der Herr. Ja, in Zeit der Not ist, dann ist der Herr deine Fluchtburg. Da ist an einer anderen Stelle mal, der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Halleluja. Also, wie gesagt, Sprüche, Psalmen sind voll von Versprechen Gottes. Und in Jesus ein Ja und ein Amen. So wertvoll ist unsere Erlösung. Die Erlösung hat Auswirkungen. Die Erlösung hat Folgen für dein Leben. Die Sünde hat Folgen für den Sünder. Und die Gerechtigkeit Erlösung hat Folgen für den Gerechten. Das ist die Botschaft. So, jetzt machen wir Lobpreis.